Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Thilo Jung, wir waren beim Thema der Republika, wie man durch möglicherweise auch Werbung Geld verdienen kann. Aber es gibt auch andere Finanzierungsformen, Thilo. Also Flatter zum Beispiel. Du sammelst bei krautreporter.de Geld. Und?
Du, Flattern tut zum Beispiel Thomas Wiegold, ja, den hatten wir ja gerade und ich habe nochmal weiter mit ihm gesprochen, warum denn das Flatter irgendwie nicht reicht. Wie soll er sich dann sonst finanzieren?
Ja, ich versuch's ja, ich habe das genannt Projekt Straßenmusik. Darauf hat mich ein Freund gebracht, mit dem ich zusammen Theologie studiert habe, vor langer, langer Zeit. Der hat Straßenmusik gemacht und hat gesagt, du machst Journalismus, wie ich Straßenmusik gemacht habe. Ich habe das gespielt, was ich gut fand und die Leute, die es auch gut fanden, haben Geld in den Hut geworfen.
Ja.
Und so ähnlich sage ich halt, okay, ich schreibe, was ich gut finde und freue mich über die Leute, die mir Geld in den Hut werfen und mit ein bisschen Glück kommt was rum, was zu meinem Lebensunterhalt beiträgt. Es trägt dazu bei, es trägt ihn noch lange nicht.
Wie verdienst du sonst Geld?
Klassisch? Klassisch als freier Journalist, ja. Kennst du ja. Man arbeitet mal für irgendeinen ARD-Hörfunksender oder schreibt mal für eine montags erscheinende Zeitschrift, also nicht für den Fokus. Und solche Dinge.
Du bist also abhängig von den alten Strukturen, den alten Medien.
Ich bin beim Hauptteil meiner Einkünfte abhängig von den alten Medien. Ja. Und es ist so.
Und genau das würdest du wahrscheinlich ein bisschen reduzieren wollen, oder?
Das würde ich gerne grundsätzlich. Ich würde gerne, dass das Blog sich selber trägt, ja. Sich trägt und mich mitträgt.
Und gibt es da andere Möglichkeiten außer Werbung? Anscheinend Werbung ist einfach nur ein problematisches Thema.
Ja,
bei Flatter kommt nicht genug
Flatter
rein.
Flatter kommt wenig rein.
Wo kannst du sonst?
Also, ich rufe ja die Leute auf zu freiwilligen Zuwendungen.
Ist das so Crowdfunding-mäßig?
Also, im Grunde genommen Crowdfunding-mäßig mit dem kleinen Unterschied. Crowdfunding hat immer ein Projekt im Auge, was irgendwann beendet ist. Und ich will ja so eine Dauergeschichte.
Ja, aber du hast ja bestimmt Jung und Naiv mitbekommen. Der hat das ähnlich gemacht.
Ja, aber du hast den Leuten irgendwas versprochen. Du hast gesagt 50 Folgen, glaube ich.
Ne? Ja, aber genau das könntest du ja auch machen. Du könntest ja sagen, ich verspreche euch ein Jahr lang, den Blog weiterzumachen.
Das werden wir überlegen. Vielleicht mache ich das
auch. So macht das Andrew Sullivan ja auch.
Ja, vielleicht mache ich das ja auch.
Der hat aber nur $500,000 gemacht.
Ne? Ja, das ist schlecht mit $500,000. Was soll ich damit anfangen? Ja.
Also das ist das, was vorhin gesagt wurde. Das war das Familiäre, ne? Dieses Quatschen am Rande der Republika. Kommen wir doch mal zu den Vorträgen. Welche haben dieses Mal herausgestochen? Denn es war ja nicht nur Familientreffen, sondern da gab es auch richtig Fachvorträge.
Ich finde, da muss sich echt jeder selbst ein Bild machen bei 300 verschiedenen Sessions.
Kann man übrigens auch auf YouTube wunderbar dokumentiert. Aber vielleicht kannst du mal für uns, das wäre jetzt deine Aufgabe, die ich dir jetzt stelle, mal so das Wesentliche für dich aus deiner Perspektive hier per Radio transportieren.
Ja, ich meine, wir haben ja gleich nochmal zwei Interviewgäste, aber welche Sessions und Vorträge in den letzten Tagen die Republika dominiert haben, das war echt, ging es halt oft immer um die Zukunft von Arbeit, aber auch Arbeit in der Zukunft, aber auch das Ende der Arbeit, was passiert, wenn sie durch Maschinen ersetzt werden. Es ging immer wieder um Netzneutralität, um die Sicherheit im Netz, die nicht nur die infrastrukturelle, sondern auch die individuelle. Es ging um Datenschutz, es ging um den real existierenden Überwachungsstaat, dann ging es um 3D-Drucker und neue Formen, YouTube zu machen. Aber was mich zum Beispiel besonders interessiert hat, war Birgitta Jónsdóttir, das ist eine isländische Abgeordnete von den Piraten, und die hat mir erzählt, dass die Isländer eine Verfassung crowdgesourced haben. Und warum das so war, habe ich auch gar nicht so gewusst, dass 2009 eine Revolution in Island stattfand. Eine Revolution, fragst du jetzt, warum war da eine Revolution?
Wegen der Banken war das eben.
Ja, wegen der Finanzkrise.
Ja.
Und anders als bei uns in Europa ist in Island immer was passiert. Und was da passiert ist, das hat sie mir erklärt.
Und für die jetzt nicht so des Englischen mächtig sind, du gibst ganz kurz hinten nochmal eine Zusammenfassung.
Ja. It didn't only collapse in Iceland, it also collapsed in Europe. And we did almost nothing. So what did you do? You had a revolution.
We had a proper crisis. This is why people...
proper crisis?
Yeah, I mean, people shouldn't be afraid to have good crisis, because during good crisis you can actually, you have this window of change. An opportunity for change, and it can be very bad, like the Patriot Act in the United States, or it can be very good, like the Icelandic Modern Media Initiative in Iceland, where we tasked the government to make Iceland into a safe haven for freedom of information, expression, and speech for the 21st century law, and the constitutional process, which was actually the entire process from day one until the parliament sort of put it into coma recently, was a process where we had a discussion about what our constitution should be. We had an access to it as the general public. So it was written for the general public, by the general public, for the general public, which is quite unique.
That sounds amazing.
It was beautiful.
Birgitta, das klingt erstaunlich, oder so?
Ja, Birgitta hat halt gesagt, dass die Isländer die Krise als Chance begriffen haben und dass die Bevölkerung das mal in die eigenen Hände genommen hat und quasi eine Verfassung geschrieben hat von der Bevölkerung für die Bevölkerung. Und da kam, das haben lustigerweise die ganzen großen Parteien abgelehnt und unter anderem kam raus in diesem Crowdsourcing, dass sie ein neues Wahlrecht aufbauen, dass sie diese Säulen der Macht verändern, Legislative, Exekutive, Judikative ein bisschen ändern, dass Gesetze eingebracht werden mit 2% der Bevölkerung, also mit Unterschriften, dass schon bei 10% der Bevölkerung ein Referendum gestartet wird. Aber das war nicht alles.
Ja, hören wir mal, was sie noch sagt.
We also had ultra-modern Freedom of Information Act put into the Constitution, like a third-generation Freedom of Information Act. Do you know what that means?
No.
It means that all governmental documents need to be searchable and that you can have them handed over to you by default. There is no secrecy by default. Secrecy needs to be explained if there's a need for secrecy. Instead of, it's sort of the reversed everywhere.
Oh, so you're talking about like in Germany, it's government secrets, they are secret by default, and you wanted to change that into transparency by default.
Yes, exactly.
And if it's supposed to be secret, they have to explain why.
Yes, yes. That and makes sense. All documents are filed. Like, even secret documents are filed, so you know that there are secret documents.
Right.
And also that the internet, access to internet, would be a constitutional right.
Birgitta hat gerade beschrieben, dass es nicht nur ein Grundrecht mit Zugang zum Internet in der isländischen Verfassung geben soll, sondern auch, dass es die wahrscheinlich modernste Form eines Informationsfreiheitsgesetzes geben soll. Das stellt sich quasi so dar, dass Akten und alles Mögliche automatisch frei und offiziell sein sollen und nur die Dinge geheim sein sollen, die auch begründet werden.
Wie ist das zustande gekommen? Gab es damals eine Art parlamentarischen Rat?
so wie bei uns 49? Nee, die haben es schon ein bisschen weitergemacht. Die haben das Ding crowdgesourced.
Okay, so it sort of started first with a 1,000 people national assembly, where people were randomly selected out of our national registry to just have a discussion about what needs...
Randomly?
Yeah, okay. Just, you know, like you're randomly selected for, you know, some country's jury duty or whatever. And they sat together for 2 days to discuss what needs to be a part of our social agreement of what sort of society we want to be reflected in the constitution.
Right.
And then we elected the constitutional parliament. Anybody could run. And politicians were advised not to come close to it, which was very good. They actually opened the process of... they had all these ideas from the nation that they used as a basis. And then they offered anybody that wanted to bring forward suggestions verbally, via ordinary snail mail, email, or through social media. And all the meetings were, you know, broadcasted live, and anybody could attend them.
That's awesome.
Yeah, it was.
Das Crowdsourcing hat im Prinzip so funktioniert, dass 1000 Isländer im Vorfeld zufälligerweise ausgewählt wurden. Die haben diese Themen bestimmt, die in die Verfassung kommen sollen. Dann wurde ein parlamentarischer, ein Verfassungsrat gewählt. Da konnte auch jeder sich bewerben. Politiker sollten am besten gar nicht antreten. Das haben sie auch meistens nicht gemacht. Und ja, das Problem ist jetzt nur, die Verfassung steckt fest, weil das Parlament das nicht durchbringen möchte.
Keine Republika ohne den Frontmann der Netzgemeinde. Mit seinem Irokesenkamm. Was hat er diesmal an wesentlichen Dingen gesagt? Also ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren, das findet man auch bei mir noch auf dem Blog, hat er was zu den Trolls erzählt, über eine Stunde lang.
Mhm. Du meinst jetzt Herrn Lobo?
Ja, natürlich.
Ja, Sascha Lobo.
Ich dachte, das erklärt sich selbst jetzt.
Ich finde, das sollte sich nicht immer selbst erklären.
Da kennt man den jungen, naiven Fragesteller. Okay, ja, ich nehme das an.
Ne, im Prinzip hat Lobo versucht, die Netzpolitik ein bisschen neu zu definieren. Und außerdem hat er angemahnt, die Netzneutralität für die zu kämpfen und dass die Telekom das Ding doch gefährdet. Und ich habe ihn nach dem Vortrag gesprochen und habe ihn eigentlich gefragt, wer ist eigentlich diese Netzgemeinde, von der er spricht? Warum gehören da Menschen zusammen und wie ist überhaupt Netzpolitik zu definieren?
Heute habe ich einen ungewöhnlichen Gast. Wer bist du?
Ich bin Sascha Lobo.
Sascha Lobo, was machst du hier?
Ich bin Autor und Interneterklärer.
Interneterklärer
ist genau hier im Moment offenbar ein sehr gefragter Beruf.
Aber hier sind doch lauter Menschen mit Interneterklärungsversuchen.
Natürlich, aber die Medien wollen natürlich denjenigen, der das Internet so erklärt, dass er die schönste Frisur hat. Hört sich komisch an, aber ich denke, du bist in der gleichen Richtung unterwegs.
Meinst du?
es wirkt manchmal so.
Ich habe mir aber bisher noch nicht darüber Gedanken gemacht. Hast du dir darüber Gedanken gemacht?
Na, es scheint ja für dich häufiger der Fall zu sein, dass du da noch nicht drüber... Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und deswegen habe ich ja auch so einen ganz kleinen Vorsprung. Nicht nur wegen der Frisur, sondern auch einfach dabei dann zu versuchen zu erklären, was eigentlich gerade im Netz passiert.
Was passiert denn gerade im Netz?
Die große beherrschende netzpolitische Diskussion, die findet gerade um die Netzneutralität statt. Die eingeweihten Hardcore-Netzpolitik-Fans, die wissen das seit Jahren, dass es ein problematisches Feld ist. Netzneutralität, ganz kurz erklärt, bedeutet, dass man die Daten, die unterschiedlichen Daten, die durch das Netz rasen, alle einigermaßen gleich und diskriminierungsfrei behandelt. Dass man vor allem nicht die Daten von den Firmen oder den Unternehmen bevorzugt, die Geld bezahlen. Und diese Netzneutralität ist in Gefahr, und zwar vor allem durch die Provider und da allen voran die Telekom. Allerdings haben auch fast alle anderen Provider zumindest Pläne,
ist das so?
Die Netzneutralität einzuschränken. Ja, das ist so.
Wir hatten ja jetzt vor ein paar Folgen mit Markus Beckerdahl genau das Thema darum. Ja. Waren wir da. Was macht sonst noch Netzpolitik aus?
Netzpolitik ist ja nur ein ganz kleines Feld vom Internet.
Ist das Politik oder ist das anders als Politik?
Das Problem ist, das habe ich auch selbst lange unterschätzt, Netzpolitik ist nur ein ganz, ganz kleines bisschen Netz, nur wenig Internet und sehr, sehr viel Politik.
Und warum?
Das hängt mit dem politischen System in Deutschland zusammen und so, wie es sich entwickelt hat. Und das politische System in Deutschland ist, obwohl es gar nicht so schlecht funktioniert, wie die meisten Leute sagen, tatsächlich ein extrem schwerfälliges und sehr dickbrettiges. Das heißt, es ist nicht besonders veränderungsaffin, um es vorsichtig zu sagen. Und es hat leichte Demokratiedefizite in allen möglichen Bereichen. Das heißt unter anderem, dass man, wenn man Netzpolitik macht, so ganz allererst politisch mit allen Wassern gewaschen sein muss. Und ob dann auch noch, sagen wir mal, Sachkunde über das Netz dazu kommt, ist eine zweite, dritte oder sogar vierte Frage, die erst viel, viel später gestellt wird.
Das heißt, die Fachkenntnis ist weniger wichtig bei der Netzpolitik, bei netzpolitischen Auseinandersetzungen?
Ja, so verallgemeinern würde ich das nicht. Aber wenn ich sage, dass Netzpolitik zuallererst Politik ist und dann irgendwann später Netz, bedeutet das, dass man mit dem Wunsch allein mitzugestalten und der Fachkenntnis nicht besonders weit kommt, sondern dass man sehr, sehr tief im politischen Apparat drin sein muss, um Politik machen zu können. Und zwar egal welche Politik und eben auch Netzpolitik.
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil sonst gäbe es ja, wenn wir lauter Sozialexperten im Bundestag hätten sitzen, dann würden wir ja ein anderes Sozialsystem anscheinend haben. Meinst du das in die Richtung jetzt? Also nur weil es Netzpolitik heißt, geht es ja eigentlich nicht vordergründig um Internet und
was doch, man da verbessern kann? Das heißt Netzpolitik, weil es vordergründig ums Internet geht. Was ich eigentlich meine, ist, dass die Leute, die versucht haben, die Netzpolitik mitzugestalten, diese Netzgemeinde, von der man ab und zu hört, diese interessierte, meistens relativ sachkundige Crowd von einigermaßen jungen bis einigermaßen alten Menschen, die mitgestalten wollen, wie die digitale Gesellschaft aussieht. Also die Netzgemeinde, die hat versucht, Netzpolitik zu machen in den vergangenen Jahren, inklusive mir, ich habe da auch mitversucht. Und es ist nicht gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben, an ganz vielen Punkten. Man kann von einem Scheitern tatsächlich sprechen. Und das liegt eben daran, dass die allermeisten Leute, wie ich wirklich auch, muss ich dazu in die Kritik mich mit einbinden, unterschätzt haben, wie stark das Beharrungsvermögen der Politik ist und wie wenig Netz in Netzpolitik drinsteckt und wie viel Politik.
Warum hat man das unterschätzt?
Vielleicht unterschätzt man solche Apparate von außen grundsätzlich. Vielleicht schaut man da von außen drauf und denkt, naja, es sind ein paar hundert Abgeordnete, man kann mit denen sprechen, irgendwann kommt man an die ran und überzeugt die und dann hat man ein Treffen und dann nochmal ein Papier und dann gibt es logische Argumente. Und dann denkt man, man kann das irgendwie in eine Richtung diskutieren und Leute überzeugen. Und dann unterschätzt man dieses sehr vernetzte Prinzip der Politik, wo es darum geht, Mehrheiten zu finden, wo es darum geht, Konsens herzustellen und wo es auch darum geht, zu verhandeln. Und das ist, glaube ich, die größte Schwäche der Netzgemeinde gewesen bisher, dass ganz viele Punkte im Prinzip als unverhandelbar galten. Und zwar aus dem emotionalen Eindruck heraus, so muss das gemacht werden. Das ist richtig. Ja. Ich weiß nicht, ob man das aufrechterhalten kann. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, es geht nicht in allen Bereichen.
Das heißt, die Netzgemeinde soll ein bisschen kuhhandelbereit sein.
Meinst du das? Also Kuhhandel gerade nicht, aber, nee. Sagen wir mal, kleinere Schritte auch als Ziel und als Erfolg wahrnehmen. Nicht aufhören, deswegen an das große Ganze zu glauben, aber eben nicht den kleinen Schritt als Kompromiss verdammen, der eine Katastrophe ist. Vielleicht ist Kuhhandel das falsche Wort und Kompromiss das richtige.
Erklär uns mal, was ist eine Netzgemeinde? Gibt es eine Netzgemeinde? Gibt es eine deutsche Netzgemeinde? Sind wir in einer Gemeinde? Woher weiß ich, dass du zu mir gehörst in meiner Gemeinde? Wie ist das?
Gibt's Nein, also bei uns Gemeinde? Ist natürlich so, dass du zu mir gehörst. So, ja. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Es gibt eine Netzgemeinde, und zwar, weil sie von außen immer wieder gefordert und definiert worden ist, gerade von den Medien.
Von außen definiert?
Von außen, von Medien.
Okay.
Netzgemeinde, das habe ich einfach mal in meinem Vortrag behauptet, die gibt es, und es handelt sich um Personen, also nicht eine Institution, sondern Personen, die ein netzpolitisches Interesse haben und sich dazu auf selbstkontrollierten Kanälen äußern. Das ist erstmal im weitesten Sinn die Netzgemeinde.
Und aber ist es eine deutsche oder ist es
Grenzen? Ich würde das, weil es ein politischer Begriff ist, auf das politische System Deutschland beziehen.
Also gibt es in anderen Ländern andere Netzgemeinden?
Mit Sicherheit gibt es das, aber ich kann da aus Gründen des mangelnden Einblicks nicht sagen, ob die jetzt völlig anders oder ganz gleich funktionieren. Mhm. Für Deutschland kenne ich mich da sehr gut aus und habe versucht, das zu beobachten und ein bisschen zu analysieren und bin eigentlich zum Schluss gekommen, ja, es gibt eine Netzgemeinde, weil die Leute, die sich netzpolitisch interessieren, die kommunikativ und auch mit Handlungen dazu beitragen, die da teilweise Aktivismus betreiben, die haben schon relativ gleiche Auffassung von den Dingen. Hier auf der Republika ist eine extrem hohe Dichte von Netzgemeindeleuten. Da nimmt man irgendjemanden raus und fragt ihn 10 Sachen zu 10 Bereichen des Internets. Hm. Und 9 davon werden bei fast allen übereinstimmen. Hm. Ja, hier sind alle gegen Netzsperren. Ja. Sofort klar, bumm. Das ist in der Fußgängerzone nicht so. Ja? Du fragst dir, wie findest du Netzneutralität so? 99%, ja großartig, finde ich richtig, ist gut, müssen wir unbedingt halten. Ja? Was sagst du zur Open Source? Da sagen sofort 95%, nee, brauchen wir auch. Ja, wir brauchen hier und da auch kommerziell, aber eigentlich ist Open Source. Also diese Netzgemeinde, diese Leute sind überraschend meinungskonsistent. Und ich glaube, dass es sie deshalb gibt, weil diese Bewegung medial wahrgenommen wird. Es ist keine Bewegung, die sich von innen definiert, sondern eher eine, die von außen irgendwie so einen Stempel bekommt. Aber das muss man irgendwie akzeptieren und das ist dann halt so.
Auf der anderen Seite, vor ein paar Jahren, wir machen ja viel mit Politik, weniger mit Netz und so weiter, uns wurde auch mal vermittelt, hey, die Netzgemeinde hat sich eigentlich, also die politisch wirklich engagiert sein wollen, sind in die Piraten geflüchtet. Würdest du das unterschreiben oder sagst du, Piraten sind jetzt eigentlich gar nicht mehr?
Nein. Also ich möchte jetzt nicht noch mehr auf den Piraten rumhacken. Aber es war von Anfang an nicht so, dass sich die Leute in die Piraten reingeflüchtet haben. Wenn man sich ja mal so 3 Köpfe herauspickt, was jetzt so eine Netzgemeinde wäre im weiteren Sinne, nehmen wir einfach Markus Beckedahl, nehmen wir einfach Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club und mich zum Beispiel, dann siehst du da 3 Leute, die nicht in den Piraten sind und auch nicht in den Piraten waren und auch nie geplant haben, jetzt in die Piraten einzutreten oder so.
Insofern, bist du in einer Partei?
Ich bin in gar keiner Partei. Ich war noch nie Mitglied in irgendeiner Partei. Ich habe nie verborgen, dass ich Rot-Grün nahestehe und dass ich eine Zeit lang mit der SPD viel gemacht habe und natürlich, dass ich auch mich freuen würde, wenn nicht Frau Merkel, sondern Herr Steinbrück Kanzler werden würde.
Ist das so?
Das ist so. Aber ich bin nie in einer Partei gewesen.
Das heißt, du unterstützt jetzt auf die Bundestagswahl hingesehen auch das rot-grüne Projekt?
Das rot-grüne Projekt unterstütze ich natürlich. Das ist meine Haltung und ich stimme in vielen Dingen mit der SPD und in mindestens ebenso vielen Dingen mit den Grünen nicht überein. Ich glaube aber, dass von der generellen Richtung her rot-grün dem Land viel besser tun würde als schwarz-gelb oder irgendeine andere Kombination.
Und nochmal zurück jetzt zum Netzthema. Wie unterscheidet sich zum Beispiel jetzt schwarz-gelb? Kannst du sagen, was die jetzt netzthematisch gemacht haben, was die unterscheidet würde auch in der Zukunft von rot-grün?
Schwarz-gelb hat einfach eine katastrophale Bilanz, wenn man das netzpolitisch oder sagen wir mal internetpolitisch oder sogar digitalpolitisch betrachtet.
Katastrophal.
Katastrophal. Das schlimmste Versäumnis in diesem Kontext halte ich was am schlimmsten ist, um es kurz zu machen, ist, dass die digitale Infrastruktur überhaupt nicht vorangetrieben worden ist auf eine Art und Weise, wie es verdient gewesen wäre. Dass wir jetzt eine Netzneutralitätsdebatte haben, hängt auch damit zusammen, dass die Politik die Provider ein bisschen alleine gelassen hat und vor allem die Telekom alleine gelassen hat bei der Aufbau von digitaler Infrastruktur. Ganz viele andere Länder.
Kannst du kurz sagen, was das ist?
Ja, ganz viele andere Länder, Frankreich, Australien, die Schweiz, haben große Fördertöpfe oder große Töpfe staatlich bereitgestellt, um Glasfasernetze zu legen. Glasfaser ist nach Meinung fast aller Experten die Zukunft der Datenübertragung. Die erlaubt 100 bis 1000-fach mehr Geschwindigkeit als die Kupferleitungen, die im Moment unsere Daten in den meisten Fällen transportieren.
Das ist diese DSL-Leitung.
Die DSL ist Kupfer, ja. Also jedenfalls der entscheidende Teil. Mhm. Und das Spannende ist nun, dass viele andere Länder, und zwar links wie rechts regierte Länder, liberal wie öko regierte Länder, gemerkt haben, wir müssen da investieren. Wir müssen da staatlich fördern. Und Deutschland ist da in Europa ein Schlusslicht. In Rumänien sind die durchschnittlichen Anschlüsse schneller als in Deutschland. Das nur mal also als zur Einordnung. Das Problem ist also, diese Regierung hat einfach völlig dabei versagt zu erkennen, wir müssen die Infrastruktur ausbauen. Und zwar total. Und das ist eine Katastrophe. Deswegen ist auch die Netzneutralität in Gefahr. Ja, das ist einer der Punkte zumindest, warum die Netzneutralität in Gefahr ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass sie das Gesetz, das Leistungsschutzrecht erlassen hat, was völlig unsinniges, dämliches, teilweise gefährliches und dummes Gesetz ist. Und das schlägt natürlich total in die Negativbilanz. Dann kommen noch verschiedene Sachen dazu, wie dieses ständige Beharren auf der Vorratsdatenspeicherung, was da nach vorne getragen wird. Das kommt noch dazu. Dann kommen einfach ungünstige bis dämliche Entscheidungen dazu, was die innere Sicherheit und die Überwachung angeht. Die Anschaffung zum Beispiel vom Bundestrojaner, die von den Überwachungsbehörden oder den Ermittlungsbehörden vorgenommen wurde, die halte ich ebenfalls für eine Katastrophe. Da werden Grundrechte verletzt und das scheint niemanden so richtig zu kümmern. Das sind alles Punkte, wo ich sagen würde, da hat diese jetzige Bundesregierung einfach katastrophal versagt im Digitalen.
Danke.
Bitte.
Sascha Lobo, das vollständige Interview dann im Podcast. Und jetzt schon kann man es abrufen bei Jung und Naiv, bei Thilo Jung auf seinem YouTube-Channel.
Du musst das schon ordentlich erklären, www.jungundnaiv.de, ne? Oder netzpolitik.org.
Genau, und ja. Wer das alles jetzt irgendwie zu verwirrend fand, auf Twitter.com Medienmagazin habe ich den Link dorthin geschickt. Sascha Lobo also jetzt in Bild und Ton in der Langfassung.